Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Platzt die Ampel und wer kann welche Studien am besten in Auftrag geben und selbst fälschen? Und warum tritt die letzte Generation jetzt zur Europawahl an? Das und viel mehr heute bei Hyperpolitik, dem Jacobin Podcast. Mein Name ist Ines Schwertner und ich sitze heute mal nicht in einem Kreuzberger Keller wie sonst und nicht mit mir allein, sondern netterweise in einem Raum bei der Taz. Das ist eine Live-Podcast-Folge vom Taz-Lab in der Nähe der Friedrichstraße. Und das heißt, ich sitze einmal mit Publikum. Wenn ihr, die das jetzt später hört im Podcast, also Gemurmel, Lachen, Raunen hört, dann liegt das an dem Publikum. Herzlich willkommen zu dieser Live-Podcast-Folge. Wir waren, Nils und ich, als wir noch gemeinsam diesen Podcast gemacht haben. Mittlerweile ist Nils ja beim Deutschlandfunk gelandet, also das ist gut für ihn, jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich bin mittlerweile bei der Linken, also wir hätten es vor einem Jahr, als wir hier schon beim Taz-Lab waren, wahrscheinlich nicht gedacht, wohin es uns verschlägt, aber die Dinge passieren und eben ein Jahr später bin ich jetzt allein wieder hier. Das heißt, ihr müsst mich jetzt hier alleine hören. Und für alle diejenigen, die nicht ganz genau wissen, worum es bei Hyperpolitik eigentlich geht, also was soll Hyperpolitik eigentlich für ein Begriff sein? Man kann es sehr schön illustrieren. In dem Podcast mache ich das am Anfang immer so, eine kleine Anekdote zu erzählen aus den Medien oder was man gerade so aufgeschnappt hat in der Kategorie Hypermedial. Und ich habe mir jetzt lustigerweise eben nochmal die Folge von vor einem Jahr angehört, wo Nils und ich hier beim Taz-Lab darüber gesprochen haben. Und ich bereue, diesen Satz gesagt zu haben, dass die letzte Generation doch einfach mal eine Partei gründen sollte, wenn sie konsequent Politik machen wollen würde. Nun hat die Realität meinen kleinen Joke eingeholt und tatsächlich tritt die letzte Generation jetzt zur Europawahl an. Was ich im letzten Jahr meinte, um kurz diejenigen abzuholen, die jetzt nicht zufällig auch hier saßen vor einem Jahr, die letzte Generation mit ihren Aktionen, sich festzukleben, hat nicht dafür gesorgt, dass die Klimapolitik der Bundesregierung besser wurde. Und bei Hyperpolitik geht es darum, dass oft Aktionismus, dass oft eine Form von Schnelllebigkeit, die aber keine politische Folgen hat, unseren politischen Diskurs dominieren. Und die letzte Generation ist eben, auch wenn ich natürlich mit den Inhalten und Forderungen sympathisiere, von der Form her, also von dem, wie man Politik versteht oder macht, eigentlich die Reinform von Hyperpolitik, also etwas, was ganz, ganz viel Rauschen, für ganz viel Aufregung sorgt, hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Das ist die Quintessenz von Hyperpolitik. Und im letzten Jahr eben habe ich dann scherzhaft gesagt, weil auch die FDP der letzten Generation geraten hat, wenn ihr Klimapolitik machen wollt, dann geht doch halt in die Politik und dann lasst euch doch zur Wahl stellen und gründet eine Partei. Und ich habe das so zugespitzt formuliert, ja, im Prinzip hat die FDP da recht, weil tatsächlich diese Aktionen halt kurzlebig sind. Sie könnten sogar ins Gegenteil verfallen, weil die Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile gar keinen Bock mehr hat auf Klimapolitik. Das heißt, diese Form der Aktion, selbst wenn man damit sympathisieren möchte, hat tatsächlich dafür gesorgt, dass die Mehrheit der Bevölkerung eher jetzt negativ eingestellt ist, was Klimapolitik angeht. Und jetzt tritt die letzte Generation eben an, aber nicht in dem Sinne, dass sie sagt, wir wollen uns langfristig organisieren und wir wollen jetzt in die Breite der Bevölkerung, sondern wir treten einfach nur so zur Europawahl an, wie Volt oder andere, auch kleinere Parteien. Und versteht mich nicht falsch, ich versuche das jetzt so neutral wie möglich zu sagen, weil ich auch zur Europawahl kandidiere, deswegen kann ich das ganz schwer objektiv formulieren. Aber wenn ein Antritt zur Wahl zum Selbstzweck wird, also wenn es einfach bedeutet, dass man antritt, weil man denkt, man könnte über das EU-Parlament tatsächlich etwas verändern, dann ist das vermutlich nicht ganz, dann ist das ein bisschen naiv und dann bedeutet das eben auch nicht zu verstehen, wie die Institutionen funktionieren und dass man von dem einen Aktionismus im Prinzip gleich in den nächsten springt. Also dass man von einem Punkt, der nicht ganz funktioniert hat, versucht jetzt in den nächsten Punkt darüber zu gehen, ohne sich langfristig, das wäre meine Befürchtung, eine Strategie zu überlegen, wie man tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung von Klimazielen überzeugen könnte. Und deswegen ist, und das ist der Unterschied, ich meine jetzt, wie gesagt, treten wir alle zur Europawahl an, kann ja auch jeder machen. Die Frage ist, ob man dahinter ein kurzfristiges Ziel verfolgt und sagt, was kann man da tatsächlich erreichen? Oder ob man sagt, ist nicht vielleicht eine Kandidatur oder ist nicht das Europaparlament, ist nicht das ein Schritt, ein Mittel zum Zweck zu einer langfristigen Organisation, um Kräfteverhältnisse zu verschieben? Und das ist das, was ich im letzten Jahr schon meinte und sagte, konsequenterweise müsste man versuchen, wirklich sich langfristig zu organisieren. Und ich fürchte allerdings, dass dieser Wahlantritt jetzt dafür sorgen wird, dass die letzte Generation sich selber abschafft, weil vielleicht gibt es dann 1-2%, es gibt vielleicht ein Mandat, aber das könnte eben einfach dafür sorgen, dass eine Person ganz traurig wird im Europaparlament, weil sie da kaum etwas erreichen kann. Und das ist, glaube ich, keine richtige Strategie und in dem Sinne halt Hyperpolitik, weil, und das ist, den Begriff hat Anton Yeager geprägt, ein Wissenschaftler aus England beziehungsweise aus den Niederlanden. Und er hat eben gesagt, diese kurzfristigen Versuche von Bewegungen, von Aktionismus haben keine politischen Folgen. Im Gegenteil, sie können sogar in ihr Gegenteil rutschen. Und deswegen, ja, wer sich die Folge von vor einem Jahr nochmal anhören möchte, sehr gern. Man kann darin eben eine gewisse Kontinuität erkennen und gleichzeitig sehen, ja, wie viel sich in einem Jahr verändert hat, und auch das ist ein Zeichen von Hyperpolitik. Anton Yeager hat in dem Buch auch geschrieben, Mao musste 12 Jahre überwintern, bis er zur Revolution kam. Mittlerweile kann man zu einer Europakandidatur auch innerhalb weniger Monate kommen. Das ist eigentlich nicht normal, das sollte nicht so sein, aber das ist auch ein Zeichen dieser Zeit, dass alles sehr fluide geworden ist und dass man eben sehr schnell auch in Parteien oder eben sehr schnell Parteien gründen kann, wie wir das ja auch jetzt gerade erleben. Also das Parteiensystem in sich sehr fragil geworden, auch ein Zeichen von Hyperpolitik. Aber es soll heute hauptsächlich hier bei der Taz, geht es heute sehr viel um den Osten. Normalerweise spreche ich auch viel über den Osten. Heute nicht, weil mich in der letzten Woche, also Hyperpolitik erscheint wöchentlich, und ich schaue mir mal an, was hat gerade in dieser Woche so für Aufruhr gesorgt. Und in dieser Woche gab es einen Aufruhr mal wieder hauptsächlich in der Springerpresse, muss man sagen, über einen Bericht zur Laufzeitverlängerung der AKWs. Das habt ihr ja vermutlich auch mitbekommen. Das ist wieder so, wie so oft, es gibt so alle paar Monate eine kleine Kampagne gegen die Grünen und gegen Robert Habeck. Jetzt stehe ich nicht im Verdacht, Fan von Robert Habeck zu sein, auch wenn er auch hier spricht. aber ich glaube, man kann sagen, dass ich trotzdem kritisch genug bin, und nichtsdestotrotz sind diese Hetzkampagnen sowohl gegen das Heizungsgesetz, sowohl gegen in der Greichen-Affäre als auch jetzt wieder bei dieser Atomlaufzeitverlängerung ist schon ein Paradebeispiel eigentlich dafür, wie man eine Kleinigkeit, Details in einem Bericht hochpushen kann zu einem Riesenskandal und sagen kann, der Bundeswirtschaftsminister hat uns belogen. Was ist da passiert? Also wenn man sich da die Kanäle anguckt von Welt und allen rechten Kanälen, geht es wirklich drunter und drüber. Gesagt, ich will jetzt gar nicht die Details aus dem Bericht zitieren, weil es eigentlich darum geht, ob man nicht tatsächlich die AKWs hätte länger laufen lassen können. Und dann steht in diesem Bericht eben, ja, man kann, und dadurch konnten wir so und so viel Strom einsparen, weil während der Energiekrise mussten wir sie länger laufen lassen. Darum geht es hauptsächlich, und eben bei Welt dann so die große Atomlüge, könnten wir nicht einfach die Atomkraft länger laufen lassen. Das Ziel dahinter, das politische Ziel, ist natürlich klar, dass man ganz grundsätzlich, die Atomkraft ist wieder ein großes Thema geworden, dass man grundsätzlich die Atomkraft wieder rehabilitieren möchte. Das ist ja der längere Diskurs dahinter. Und dann ist natürlich ein Fehler, der unterlaufen kann, bei einem Bericht, wo Details rausgestrichen wurden, das begründet ist oder nicht, ist natürlich gefundenes Fressen dann eben für so eine Kampagne. Interessanterweise parallel, ich glaube vor 1-2 Wochen war das, hat die FDP auch selbst eine Studie herausgebracht über die Schuldenbremse. Also der Chefberater der FDP, Lars Feld, hat von der FDP nahen Stiftung eine Studie herausgebracht, um zu sagen, dass die Schuldenbremse notwendig ist. Also wir haben sozusagen zwei Studien parallel innerhalb weniger Wochen, die eigentlich zeigen, man kann durch solche Studien, durch einfach Fakten, damit wird eigentlich Politik gemacht. Also damit wird im Grunde etwas in den Diskurs gegeben, was uns dann wochenlang beschäftigt. Vor zwei Wochen war es die Sache mit der Schuldenbremse, dass dann eben klar wurde, dass dann auch wiederum von vielen rechten Medien aufgenommen wurde, eigentlich ist die Schuldenbremse super, das sagt ja diese Studie. Niemand hinterfragt dahinter, woher kommt eigentlich diese Studie, wer hat das finanziert, in welchem Interesse war das. Aber das sind eigentlich die großen, das ist eigentlich das große Thema, weil die Schuldenbremse eben so viel blockiert, weil sie so ein krasser ideologischer Hemmschuh und Blocker ist für alles, was wirtschaftspolitisch laufen müsste oder nicht. Und natürlich in dieser Hinsicht dann niemand gefragt hat, okay, woher kommt eigentlich diese Studie und ist das nicht einfach nur eben aufreibend? Ist das nicht einfach, dass der Diskurs dann viel zu hoch dazu getrieben wird? Und das ist, was die, naja, man könnte sagen, die Doppelmoral auch dieser Medien, Hyperpolitik ist auch immer so ein bisschen Medienkritik, dass natürlich diese, ich meine, wir sitzen hier in der Nähe vom Axel Springer Haus, deswegen ist es auch ein bisschen witzig, aber dass diese Medienhäuser natürlich kein Interesse daran haben, die Wahrheit oder irgendwie tatsächlich bei den Fakten zu bleiben, weil das natürlich einfach, weil Politik damit gemacht wird und man kann also wirklich ohne Reue vor zwei Wochen sagen, diese Studie zitieren und sagen, das sind objektive, das ist irgendwie die objektive Wahrheit und dann zwei Wochen später aus einer Mücke von Details, die in einem Bericht rausgestrichen wurden, einen Elefanten machen und sagen, Robert Habeck hat uns bei der Atomkraft belogen. Also das ist schon ein Merkmal dessen, wie das funktioniert und wie diese Sau jede Woche durchs Dorf geritten, getrieben werden kann. Und wir natürlich auch alle, weil wir so medienaffin sind und das Lesen auch darauf aufspringen. Und aber eben nicht darunterliegend erfassen, dass das eigentlich die Methode ist. Also die Methode der FDP und deswegen ist glaube ich, die FDP und auch die dazugehörige Presseorgane, die das unterstützen. Also die unterstützen jetzt ja nicht nur die FDP, wobei, auch das haben wir im letzten Jahr gesagt, wobei ja da auch die Bild-Zeitung relativ offen damit umgegangen ist und der Chefredakteur, dass man auch Parteien unterstützt. Also so ganz verschwörungstheoretisch ist es jetzt dann doch nicht. Das heißt, dass dieser gesamte Komplex eigentlich natürlich ein politisches Interesse daran hat, diese Bundesregierung jetzt zu destabilisieren. Aber ich würde behaupten, ich werde jetzt hier das heute live sagen, ich glaube nicht, dass die Ampel zerbrechen wird, sondern dass es zu der Methode der FDP gehört, sie weiter vor sich herzutreiben. Also quasi wie eine Oppositionspartei zu agieren innerhalb der Bundesregierung und das immer wieder über die Presse, über Bande zu spielen, das eben über das Papier, was letzte Woche veröffentlicht wurde, die Wirtschaftswende, die eigentlich nur bedeutet, man muss es sagen, Kürzungspolitik, Dreschen auf die Ärmsten, auf Bürgergeldempfängerinnen, also wirklich wahnwitzige neoliberale Politik, Vertiefung eigentlich schon der jetzigen Politik. Es ist keine Wirtschaftswende, also es ist eigentlich Fake News, das überhaupt so zu nennen. Das wird verabschiedet, um die eigene Regierung vor sich herzutreiben und Opposition in dieser Regierung zu sein. Und eigentlich schon, und das tun sie ziemlich unverhohlen, ein anderes Bündnis anzustreben, nämlich mit der CDU. Und das heißt, im Bundestag passiert dann etwas, dass die CDU Anträge einbringt, die eigentlich auch von der FDP gewollt sein könnten, um die eigene Regierung zu treiben. Das kann man natürlich machen, also es ist jetzt nicht undemokratisch, das zu tun, aber ich glaube, es ist gut, zu verstehen, wie der Mechanismus funktioniert, dass die FDP so agiert. Und sie ist ja auch nur mäßig erfolgreich damit. Sie ist bei 4%. Da kann man jetzt nicht gerade sagen, dass das ein Erfolgsmodell ist, wenn man das in Wahlergebnissen rechnet. Wenn man es aber rechnet in Diskurshegemonie darüber, wie neoliberale Einstellung oder Einstellung dazu, dass es Sozialkürzungen braucht, dass es eben überall, also dass überhaupt wir so oft darüber sprechen, wie viel kriegen eigentlich Bürgergeldempfängerinnen über diese Sanktionen, die wirtschaftlich gar keinen Sinn ergeben. Also wirklich, dass das so hochgeputscht wird, dass wir und dann nicht über die Schuldenbremse gesprochen wird, die wirklich der viel, viel größere Klumpen ist, über den man wirtschaftspolitisch sprechen müsste. Das ist die Diskursstrategie der FDP. Und insofern, selbst wenn sie wahlergebnismäßig verlieren, gewinnen sie an konservativ, neoliberal oder rechter Hegemonie, so müsste man es vielleicht sagen. Und das ist das eigentlich darunterliegende Gefährliche, weil selbst wenn die FDP aus dem Bundestag rausfliegt, das haben wir schon mal erlebt, haben sie so viele Geldgeber und Möglichkeiten, sie würden trotzdem überleben. Also ihr Kernklientel und die, die sie unterstützen, alle Lobbyisten, würden sie auch wieder in den nächsten Bundestag reinholen. Aber die Politik hat sich durchgesetzt. Also innerhalb der Regierung hat sie sich durchgesetzt und eben in dem Plan, bei der nächsten Wahl eigentlich eine Regierung mit der CDU anzustreben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Linke selten einsehen oder verstehen, weil sie eben, würde ich sagen, oft zu Aktionismus neigen oder dazu neigen, jetzt wirklich schnelle Erfolge zu erzielen. Meistens, und das zeigt die Geschichte, können konservative oder rechte oder auch neoliberale Politiken setzen eigentlich auf längere Hegemoniezyklen. Also setzen eigentlich darauf, wirklich langfristig etwas zu setzen. Und ich mache das bei Hyperpolitik, glaube ich, in jeder zweiten Folge, also die oft hören, es tut mir leid, damit zu langweilen. Aber wenn man sieht, was Carsten Linnemann von der CDU macht, wenn man sieht, was die FDP macht, die eigentlich jetzt schon eine Agenda 2030 diskursiv in den Raum die ganze Zeit werfen, ohne zu regieren. Du musst nicht regieren, um hegemonial zu sein. Dann merkt man, dass dieses wirklich lang vorbereitet ist und dass das jetzt schon gemacht wird und jeden Tag gesetzt wird. Ich mache das ja jede Woche, dass ich diese Nachrichten mir angucke. Und daran kann man wirklich sehen, Schuldenbremse, Sozialkürzung, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Jetzt kommt noch die Aufrüstung dazu. Wir können dann auch leider diese Kanonen- und Butter-Diskussion, wir können jetzt leider gar nichts mehr für Soziales ausgeben. Das sind alles schon Verschiebungen, die ganz klar machen, in den nächsten Jahren wird eine nächste Agenda 2030, wird gerade politisch vorbereitet. Und das und dafür ist es eben relativ unerheblich, ob die CDU in der Regierung ist oder nicht, weil das einfach gerade passiert. Und das muss man auch sagen, das ist auch eine Form von Hyperpolitik, dass es in den Medien so stark gespielt wird, das Thema Sozialkürzung, obwohl, und da ist gestern gerade eine Umfrage erschienen, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, dass in der Bevölkerung unter den Anhängerinnen und Anhängern der Partei gefragt wurde, ob sie für Sozialkürzungen sind oder nicht. Und es gibt tatsächlich eine breite Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit von 67%, die gegen Sozialkürzungen sind. Also das kann man sagen, dass relativ häufig auch politische Entscheidungen oder der politische Diskurs abgekoppelt ist von dem, was die Bevölkerung eigentlich in der Breite denkt. Also dass eben das, was jetzt in diesen Studien eben so besonders wieder hochgekocht ist, dass das eigentlich nicht das ist, was viele Menschen bewegt, sondern man immer wieder sieht, okay, eigentlich bewegt sie ihre Miete und ihre Löhne und das, was sie noch bezahlen können und dass eine breite Mehrheit gegen Sozialkürzungen ist. Aber wenn man jetzt nur die Schlagzeilen lesen würde, würde man denken, ah ja, nee, also wir müssen ja sowieso, also Sozialkürzungen sind ohne Alternative. Das ist das klassische Prinzip, das klassische Tina-Prinzip, also anders geht es eigentlich gar nicht, there is no alternative. Und diesen Unterschied zwischen dem, was die Bevölkerung denkt, natürlich viele Anhängerinnen und Anhänger, das ist nicht so überraschend, von CDU, FDP und AfD sind eher für Sozialkürzungen, aber es gibt eben eine breite Bevölkerungsmehrheit, bei denen auch die, ich sage mal, Mitte-Links-Parteien sich eigentlich dahinter versammeln könnten und relativ gut, also wirklich begründet sagen könnten, die Mehrheit ist eigentlich dagegen, aber das kommt eben in diesem politischen Diskurs gar nicht vor und das eben auch ein Merkmal von Hyperpolitik, dass die Stimmen der, nicht nur der Bevölkerung, sondern die Stimmen der Einzelnen, weil sie vereinzelt sind und sich nicht politisch organisiert haben, in der gleichen Weise, wie das vielleicht noch in Jahrzehnten davor war, drückt sich das politisch eben nicht aus in einer Änderung der Machtverhältnisse. Also das ist eigentlich das größte Problem unserer Zeit, dass auch Regierungen gegen Bevölkerungsmehrheiten dann so stark regieren können, weil es eigentlich keine Organisierung gegen diesen Konsens gibt oder eben nur sehr wenig. Also Hyperpolitik bezeichnet eben auch immer das, dass viele mittlerweile vereinzelt sind und im Internet sich diese ganzen Sachen angucken, aber eben nicht mehr politisch organisiert sind und dann nicht das Gefühl haben, etwas dagegen tun zu können. Und dass das eben in große Frustrationen mit demokratischen Institutionen und auch mit Parteien insgesamt umschlägt. Das ist eben auch so eine Folge dessen. Und ich glaube, dass Medien wie jetzt zum Beispiel die Springerpresse, die auch immer wieder versucht, daraus Kapital zu schlagen und eben auch immer wieder diese jede Woche solche Themen zu setzen, viel auf Kulturkampfthemen zu setzen, profitiert eben davon, dass man die ganze Zeit dieses Diskursrauschen hat und sind sozusagen die Nutznießer auch dieser hyperpolitischen Zeit, während die Einzelnen überhaupt nicht mehr das Gefühl haben, darauf irgendwie eingreifen zu können, daran irgendwie etwas ändern zu können. Aber, und das ist immer mein Versprechen bei jeder Folge von Hyperpolitik, es gibt auch Gegentendenzen. Also das klingt immer so, wenn ich darüber spreche, wir können alle gar nichts tun und es gibt irgendeinen politisch-medialen Komplex, an dem man nichts ändern kann. Das sind die groben Tendenzen, aber es gibt eben immer wieder auch politische Erfolge, wo es doch gelingt, sich zu organisieren und wo es doch auch gelingt, damit zu brechen. Und ein schönes Beispiel aus der letzten Woche war, dass die Beschäftigten in einem Werk bei Tennessee, einem VW-Werk, das erste Mal sich gewerkschaftlich zusammengeschlossen haben. Und das ist in den USA wirklich etwas Besonderes, weil da kann man nicht einfach wie hier relativ schnell in eine Gewerkschaft eintreten, wenn man im Betrieb arbeitet und dann geht es doch, also man muss es ja sagen, relativ fix, wenn man zum Beispiel bei der IG Metall kann man schnell und erfolgreich auch etwas erstreiken, weil die IG Metall so stark ist. In den USA sind die Gewerkschaften im Neoliberalismus insbesondere sehr, sehr geschwächt worden. Das heißt, es ist überhaupt schwer, eine Gewerkschaft zu gründen, um überhaupt verhandeln zu können oder streiken zu können. Also schon dieser erste Schritt ist sehr, sehr schwierig. Jetzt haben aber die Metallgewerkschaften in den USA in den letzten Monaten einige Erfolge eingefahren und einer dieser größeren ist jetzt eben diese Gewerkschaftsgründung in diesem VW-Werk, der also quasi amerikanischen IG Metall. Und das ist etwas, wir haben ja nächste Woche den Tag der Arbeit, den 1. Mai, das ist etwas, was man schon merken kann, dass nicht nur in Deutschland die Gewerkschaftsbewegung, sondern eben auch international und eben auch insbesondere in den USA stärker geworden ist in den letzten Jahren, dass es immer wieder zu diesen Gewerkschaftsgründungen gekommen ist und ja auch zu Streikbewegungen. Also war letzte Woche gerade noch beim DGB und habe dafür die Zahlen nachgeschaut. Also bei Verdi sind jetzt im letzten Jahr 500.000 Mitglieder oder neue Mitglieder dazugekommen aufgrund der letzten Streikbewegung, woran man merkt, Streik wirkt auch. Menschen fangen dann an, sich zu organisieren. Es kann natürlich sein, dass sie dann auch wieder austreten und so weiter. Und auch in Tennessee weiß man jetzt nicht ganz genau, ob jetzt nach der Gewerkschaftsgründung auch erfolgreiche Tarifverhandlungen folgen. Das war auch bei Amazon so. Aber nichtsdestotrotz erkennt man eine Bewegung gegen diesen sozialen Kahlschlag und erkennt man eine Bewegung, auch eine Widerstandsbewegung gegen, ich sage es mal so ganz grob, neoliberale Politik. Weil, also wie gesagt, für die USA ist es sehr besonders, aber auch bei uns, das habe ich auch beim DGB eben nochmal stark gemacht, dass auch gerade im Osten, jetzt kommt der Link vielleicht doch noch, dass auch gerade im Osten so eine Art Aufbruch Ost innerhalb der Gewerkschaftsbewegung passiert ist, also dass es Streiks gibt bei Knorr, beim Suppentütenhersteller Knorr, dass es Streiks gibt bei Teigwaren Riesa, die haben es genannt Streikwaren Riesa, wo Menschen das allererste Mal in ihrem Leben streiken, um überhaupt, also das muss man sich vorstellen, in einem Niedriglohnsektor, um überhaupt 13 Euro Stundenlohn zu verdienen. Also das ist immer noch, damit kommt man eigentlich immer noch in die Armutsrente, aber es sind trotzdem Menschen, die das erste Mal in ihrem Leben für einen Tarifvertrag streiken oder eben dafür zu streiken, aus dem Niedriglohn zu kommen. Und das sind, finde ich, sehr hoffnungsvolle Bewegungen, auch sehr hoffnungsvolle Tendenzen darin zu sehen, dass es sowohl im Osten eine Form von auch Streikbereitschaft gibt, eine Form von auch Bereitschaft, sich zu organisieren, weil das die einzige Möglichkeit sein wird, glaube ich, sich gegen das, was ich jetzt politisch vorher gesagt habe, zur Wehr zu setzen. Denn es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, in irgendeiner Art und Weise diskursiv gegen neoliberale Politik durchzugehen. Also das hat nichts damit zu tun, wenn man die besseren Argumente hat. Tut mir leid, Jürgen Habermas, das an der Stelle zu sagen. Es wird nicht funktionieren, sondern es kann nur funktionieren, wenn man sich tatsächlich dagegen wehren kann. Und insbesondere im Osten, wo es ganz wenige Erfahrungen damit gibt, überhaupt etwas tun zu können, handlungsfähig zu sein, ist diese Form von Gewerkschaftsbewegung, finde ich, eine der hoffnungsvollsten, wie gesagt, überhaupt. Und auch, dass es in den USA so ist, zeigt, dass es da eine Form von Wiederkehr auch dieser Organisierung gibt innerhalb von Gewerkschaften. Und das ist eigentlich das Plädoyer, das ich bei Hyperpolitik jede Woche mache und wo auch immer wieder viele zurückschreiben und sagen, ah, jetzt bin ich in die Gewerkschaft eingetreten oder in die Partei. Ihr müsst es nicht machen, das ist jetzt kein Aufruf, unbedingt einer Organisation beizutreten, aber schon zu sagen, wenn die Lehre ist, dass Konservative und Rechte langfristig planen, Hegemonie zu erreichen und wirklich eine gewisse ökonomische, politische Macht haben, wie man jede Woche erkennen kann an den abstrusesten Beispielen, dann müsste für uns Linke eine Lehre sein, auch so langfristig zu planen eventuell und eben nicht einfach nur zu hoffen, die nächste Meinungsumfrage zu gewinnen, auch nicht zu hoffen, ich weiß, es klingt paradox jetzt zu den Europawahlen, nicht nur auf ein Ergebnis zu hoffen und zu denken, die Kräfteverhältnisse verschieben sich, wenn es 1% mehr oder weniger für unsere Seite gibt, sondern wirklich langfristig sich zu fragen, wie können wir es schaffen, Mehrheiten in der Bevölkerung für unsere Anliegen, für zum Beispiel Klimapolitik oder für zum Beispiel Sozialpolitik, wie können wir das schaffen, umzusetzen in politische Macht, wie können wir es tatsächlich umsetzen und wie gesagt, dafür sind eigentlich diese Streikbewegungen ein guter Ansatz, was die politische Landschaft angeht, ist es ein bisschen düsterer, aber ich neige dazu, nicht so dystopisch zu werden und bin auch in meiner Partei jetzt immer für den Wärmestrom zuständig. Manchmal kommt man zu Sachen, die man auch nicht gedacht hätte. Aber genau, das will ich euch für das Ende mitgeben und eben in der nächsten Folge, wenn ihr in der nächsten Folge zuhört, in der kommenden Woche, da, wie gesagt, ist der Tag der Arbeit, der 1. Mai, da gibt es natürlich ein Special zum, zum Mai. Ihr könnt euch darauf freuen und ich hoffe, ich sehe euch irgendwann demnächst mal wieder auf irgendeinem anderen, hier um 14.30 Uhr auf der Roten Bühne, wenn ihr mögt. Und für alle, die jetzt zugehört haben, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören und schreibt wie immer gerne Kommentare und abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns sehr. Jacobin ist ein linkes Magazin, das hauptsächlich ehrenamtlich arbeitet und deswegen freuen wir uns immer über Unterstützung und Hörerinnen und Hörer. Wir linken Medien, ich sage das mal ganz grob, sollten uns da auch gegenseitig unterstützen. Insofern, linke Medienhäuser und Verlage haben es nicht so leicht. Insofern, unterstützt uns gerne und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis bald.